Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Hallo, hallo Anni.
Wo hab ich dich jetzt, aufgegabelt, wollte ich schon sagen. Wo bist du gerade?
Ich bin immer noch, ich ändere ja meine Position nicht jede Woche, ich bin immer noch an der Pazifikküste und genieße jetzt die kommende Regensaison, die jetzt hier anfängt. Das heißt, es hört irgendwann auch gar nicht mehr auf hier.
Wie stelle ich mir das vor? Dann regnet es den ganzen Tag und Katzen und Hunde oder was heißt die Regensaison dort?
Jetzt hatte ich mehr so diesen ganz leichten Nieselregen und meine Arbeitskollegen haben mich schon vorgewarnt, dass ob ich denn diese sinnflutartigen Regenfälle kenne, die manchmal so innerhalb von 10 Minuten erscheinen und dann wieder weggehen, habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, ja, hier gehen sie halt nicht mehr weg. Ich bin gespannt, wie es wird in den nächsten Wochen.
Genau, wie die dauert also ein paar Wochen, die Regenzeit?
Ich glaube, den ganzen Winter über. Also,
oh, okay.
Ja, es wird feucht.
Und du bist jetzt wieder am Campingplatz eingesetzt, ne?
Genau.
Und was unterscheidet jetzt den Campingplatz von deinem vorherigen? Ist das jetzt eine Nummer besser oder eine Nummer schlechter? Ist die Arbeit halbwegs identisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Arbeit ist halbwegs identisch. Es ist alles ein bisschen anders, weil es hier viel, viel größer ist. Aber auch hier hat der Gästestrom ziemlich am Abflauen und nur noch am Wochenende voll. Das heißt, so richtig viel zu tun ist hier eigentlich auch nicht. Aber ja, es ist schon ein bisschen anders, aber vor allem ist halt die Natur und die Umgebung was anderes und das war uns wichtig.
Okay. Ja, was war in Deutschland in der Zwischenzeit? Länderspielpause. Deutschland hat gegen Frankreich gespielt und gegen Peru. Frankreich, das ist irgendwie so ein neuer Wettbewerb, den kein Mensch begreift. Ich habe da mal versucht, über kicker.de irgendwie zu eruieren, um was das eigentlich geht. Also UEFA, Nation, Champions, hast du nicht gesehen. Und es gibt 3 oder 4 Ligen mit so und so viel Gruppen und keine Ahnung, weiß kein Mensch, was das ist und was das bedeutet. Und gestern gab es ein Freundschaftsspiel gegen Peru. Auch völlig uninteressant, hätten wir da nicht eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, der Spiegel hat einen E-Mail-Verkehr zwischen dem DFB-Präsidenten Das Grindel, so will ich ihn am liebsten nennen, und dem Vizepräsidenten Dr. Koch geleakt. Und im Resümee die Aussage, normalerweise wäre Frankfurt mit dem Länderspiel dran, also die Sprache ist von dem Spiel gegen Peru. Aber die erwarten ein Inferno von den Frankfurtern Ultras, die Bestrebung des DFBs, die Europameisterschaft 2024 nach Deutschland zu holen, konterkarieren. Also sprich, die Ultras Frankfurt schon dafür sorgen werden, dass diese Bewerbung unter einem schlechten Licht erscheinen wird. Licht, und das ist dann mit Pyrofackeln und wahrscheinlich Böllern zu verstehen. Und dann deswegen die Europameisterschaft zu Erdogan in die Türkei geht.
Ja.
Das hat der DFB dann auch sofort dementiert. Am Samstagabend. Ich glaube, innerhalb des aktuellen Sportstudios, ich habe das nicht gesehen, keine Ahnung, woraufhin dann der Spiegel, der ja auch schon Schlagzeilen macht hier in Deutschland mit den Football Leagues, dann den kompletten Mailverkehr zum Nachlesen veröffentlichte. Und ja, ganz nett. Vor allen Dingen auch so dieses Selbstverständnis, was haben die für ein Bild von den Frankfurter Fans, von den Ultras im Allgemeinen und von den Ultras Frankfurt insbesondere. Diese Mails sind auch kurz danach, nach dem Montagsspiel gegen Leipzig geschrieben worden, wo allen halben gesagt haben, dass der Protest in Frankfurt kreativ war und ohne Gewalt, also gewaltfrei, lustig und eigentlich auch eine besondere Form des Protestes gegen Leipzig gab es. Ich weiß gar nicht, da warst du noch da in Deutschland, ne?
Ich habe mitprotestiert, ja.
Ah ja, genau, alles klar. Naja, und ja, daraus dann zu schließen, dass hier die Frankfurter Fanszene gegen die Europameisterschaft 2024 ist, ja, ist dieser Gedanke nachvollziehbar aus deiner Sicht?
Also ich finde, man kann dieses Thema von mehreren Seiten betrachten, die jeweils den Rahmen dieser Sendung wahrscheinlich sprengen würde. Zum einen lässt sich natürlich genüsslich über die Inkompetenz und Korruptheit dieses Verbandes diskutieren, das auf der einen Seite steht. Also allein schon mal, dass Herr Koch war es, glaube ich, dann nach der Spiegel-Veröffentlichung ja quasi gesagt hat, ja, das sind ja nur Auszüge. Und es war ja, die Mail war ja ganz anders. Also wenn man weiß, dass der Spiegel die geleakten E-Mails vorliegen hat, wie auch immer erhalten, dann zu sagen, ja, das waren nur Auszüge, müsste man vielleicht damit rechnen, dass die Gegenseite kontert und die komplette E-Mails veröffentlicht. Also das, wenn ich das so richtig verstanden habe, aber das zeigt ja schon mal irgendwie die Begrenztheit von den Leuten. Das war doch so, oder?
Das genau war so, ja.
Und zum anderen natürlich die Ansicht über die Frankfurter Ultraszene, was das ja irgendwie bestätigt, was man sich schon immer gedacht hat über den DFB. Ja, ich weiß gar nicht, was man da groß wirklich noch zu sagen soll. Also ich meine, dass dieser Verband fernab jeglicher Realität zu der Basis steht, das ist ja allgemein bekannt und das hat das einfach nochmal schön bewiesen.
Es war interessant, also der Herr Koch hätte wirklich damit rechnen können, dass der Spiegel die E-Mails in Gänze hat und damit dann auch rauskommt, wenn entsprechend die Dementis vom DFB kommen. Das heißt, der Spiegel hat ja sogar noch dem DFB die Chance gegeben, mit der Nicht-Gleich-Veröffentlichung der ganzen E-Mails sich da auch anders auf diese Problematik zu reagieren. Ja, also das war ja sogar noch sehr, sehr fair vom Spiegel eigentlich, dass sie nicht gleich mit dem kompletten Schriftverkehr rausgegangen sind. Dass sie das dann natürlich machen, nachdem der Koch gemeint hat, ja, die haben wohl ein bisschen falsch recherchiert, ist ja wohl eigentlich so klar wie das Amen in der Kirche.
Ja, aber wie, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie ganz auf dem, also ich meine, fernab der Realität irgendwie, also kann ich mir vorstellen, müssten nur einigermaßen intelligente Menschen dort sein, dass man nicht so weit denken kann.
Ja, das ist die große Frage, sind die schon in ihrer Blase dermaßen dort abgestumpft, dass die gar nicht diese Vorstellung haben, die wir so als selbstverständlich ansehen? Das wäre schon mal so eine Frage, das hast du ja auch bei sehr vielen Promis oder auch bei Politikern mittlerweile. Denk doch mal an den Präsidenten deines Gastgeberlandes zurzeit, ja. Da kann man sich echt nur wundern und fragt sich, was da den Köpfen vorgeht.
Ich glaube wirklich, dass, also Herr Grindel ist ja quasi im DFB wie alle Präsidenten zuvor. Also ich meine, alle weiß ich jetzt nicht, aber die letzten Präsidenten waren ja alle quasi Kinder des DFB selbst, haben da irgendwie irgendwas angefangen in einer kleinen Position und sich hochgearbeitet durch Kontakte, durch was weiß ich alles. Die sind, glaube ich, wirklich in ihrer eigenen Welt und verstehen die Welt außerhalb des DFB gar nicht. Also anders lässt sich das was da seit Jahren abgeht, nicht erklären.
Ja, aber das ist das. dieses Monopol, also es ist ja kein Monopol beim DFB, das siehst du ja auch in anderen Bereichen, ne? Also gerade in der Politik oder auf der Management-Ebene hier in Deutschland bei Autokonzernen oder Banken. Das scheint irgendwie dann in dieser Höhe, wo die Luft wohl ein bisschen dünner ist auch oder dicker, ich weiß es ja nicht, weil ich bin ja nicht in dieser Höhe, da scheint einfach eine andere Denke vorzuherrschen.
Ja, es ist, also ich glaube, die agieren wirklich, wirklich fernab von der Realität und merken das noch nicht mal. Also, es geht, wenn man sich auch einfach die ganze Biografie, die mir jetzt gar nicht so präsent ist, aber was man halt so immer so hört und weiß, von Henk Grindel ansieht, dass der quasi seine ganze Karriere quasi darauf aufgebaut hatte, mal diese Position einnehmen zu können. Und nach all diesen Skandalen der DFB nicht irgendwie auf die Idee kommt, jemanden von ganz außen mal zu nehmen. Genauso habe ich nur gedacht bei der FIFA, jemand, der noch nicht vorher in diesem Sumpf mit drin war, das ist ziemlich unverständlich für mich.
Ja, scheint aber der normale Lauf der Dinge sein. Wobei jetzt ein Hinarbeiten auf eine gewisse Position muss ja jetzt per se nicht schlecht sein. Das gibt auch andere Beispiele. Also, aber hier scheint wirklich, ich weiß auch gar nicht, Grindel war vorher Hinterbänkler im Bundestag für die CDU. Inwieweit er überhaupt diesen Stallgeruch, den DFB-Stallgeruch in seiner Vita hat, wie es zum Beispiel sein Vorgänger Niersbach hatte, der sich ja wirklich, ich sag jetzt mal überspitzt formuliert, vom Tellerwäscher bis zum Präsidenten da hochgearbeitet hat. Er war ja langjähriger Pressesprecher. Man kennt die Niersbach-Bilder noch von der WM 90 in Italien und so weiter und so fort. Also der war ja schon, eigentlich Niersbach war ja schon präsent, also vorher präsent gewesen, der war bekannt. Niersbachs Vorgänger war der Theo 20, war das Theo 20er vom Niersbach? Ich glaube ja. Der
Ja.
auch, ich sag mal, so ein bisschen Vereinsmeierei-Vergangenheit hat. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich glaube, Alemannia Aachen. Und der Grindel ist irgendwie in meiner Wahrnehmung komplett aus dem Nichts gekommen. Der war auf einmal da.
Der kam aus dem Nichts, aber ich glaube, der kam quasi, war der nicht Landeschef vorher gewesen von irgendeinem Verband?
Da gebe ich zu, da bin ich nicht vorbereitet. Das
Ich
kann sein.
weiß es jetzt auch nicht. Man hätte sich darauf vorbereiten können, ja,
Ja.
aber
Das macht aber das macht ihn dann wieder zu wichtig für uns und das muss dann auch nicht sein.
ja, wahrscheinlich. Also ich meine, es genügen ja allein die Taten, um über ihn zu urteilen.
Aber kommen wir nochmal auf dieses Montagsspiel. Das muss jetzt sein, weil das natürlich auch in diesem ganzen Zusammenhang anscheinend entstanden ist. Diese wirren Gedankengänge von Grindel und Koch. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen: Grindel hatte ja irgendwann gesagt, dass diese Kollektivstrafen jetzt erstmal nicht ausgesprochen werden. Das heißt, wenn gezündelt wird und sowas, ist nicht wieder das halbe Stadion leer. In diesen E-Mails kommt auch tatsächlich der Gedanke, insbesondere vom Koch als selbsternannter, in Anführungsstrichen, Hardliner, dass diese Nicht-Kollektivbestrafung, die früher oder die vorher gang und gäbe waren, das sind wir ja als Eintracht-Fans auch gebrannte Kinder oder auch als Eintracht Frankfurt, haben wir oft genug erlebt, ob auswärts bei Union Berlin und bei diversen Heimspielen zu Hause, dass wir von Kollektivstrafen betroffen waren. Und jetzt sind wir wieder direkt von der Kollektivstrafe betroffen, für die wir gar nichts können. Stichwort Marseille, Geisterspiel. Das ist allerdings eine UEFA-Strafe. Und jetzt hat Koch eigentlich so in seiner E-Mail, und zwar ist das nicht, keine Interpretation, sondern steht da wirklich auch ziemlich deutlich drin, zwischen den Zeilen, dass die jetzt einfach die Füße stillhalten, um die EM-Bewerbung nicht zu gefährden. Und dann, wenn das Thema durch ist, ich glaube, entweder jetzt noch im September oder im Oktober, wird dann die Entscheidung getroffen, in welchem Land die EM 2024 stattfindet. Dann will der DFB wieder den Hardliner-Kurs fahren und dann wird es auch wieder Kollektiv- und sonstige Strafen geben, die zurzeit nicht ausgesprochen werden.
Ja.
Und jetzt nochmal kurz auf das Leipzig-Spiel. Kannst du so grundsätzlich die Haltung von Eintracht Frankfurt, wie fandst du die Haltung von Eintracht Frankfurt bei diesem Montagsspiel gegen RB Leipzig?
Ich fand sie gut. Also es war eh, also dieses ganze RB Leipzig-Spiel, also ich meine, ich stehe jetzt nicht Ultras sehr nah. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Feind von denen wäre oder sonst irgendwas. Ich stehe ihnen einfach nicht nah. Dass diese ganze Aktion an diesem ganzen Tag von Seiten des Vereins, von Seiten der Fans und so weiter, es war einer dieser doch seltenen Momente, wo ich mir einfach gedacht habe, ich bin so stolz, Fan von diesem Verein zu sein.
Ja, also ging mir genauso und es gab auch Rückmeldungen aus Fanszenen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, auch von unseren Freunden Atalanta Bergamo, die diese Aktion richtig, richtig geil fanden. Und da hat Frankfurt, die Frankfurter Fanszene auch wieder eine Vorreiterrolle gespielt. Auf der anderen Seite ist die Haltung der Eintracht Frankfurt, in dem Fall Eintracht Frankfurt Fußball AG oder den Verantwortlichen, auch ganz gut den der Eintracht um die Ohren geschlagen worden. Das heißt, die Kritik ist da. Moment mal, ihr habt genauso als DFL-Vertreter für die Einführung der Montagsspiele gestimmt wie die anderen Vereine. Und jetzt stellt ihr euch dahin und sagt, oh, mit der ganzen Geschichte haben wir gar nichts zu tun. Oder wir sind jetzt auch gegen Montagsspiele. Was sagst du zu diesem Vorwurf?
Ja, da ist sicherlich was dran. Das habe ich schon wieder fast vergessen, aber es ist ja wirklich so, dass sie, was viele oft vergessen, dass die DFL quasi die Vereine sind.
Richtig.
Und
Also nochmal kurz zur Erklärung für die Hörer. Die DFL setzt sich aus allen Bundesligavereinen der ersten und zweiten Liga zusammen. Das heißt, jeder Verein der ersten und zweiten Bundesliga ist Gesellschafter der deutschen Fußballliga.
ja, und es ist, ich glaube, Herr Hellmann hatte danach aber zumindest sowas gesagt wie, also er hat es zumindest erwähnt, glaube ich, dass das so ist, dass man vielleicht, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber auch ob es Herr Hellmann war, aber dass zum einen diese Entscheidung von den Vereinen kommt, zum anderen auch mal überlegen muss, was wirklich wichtiger ist, ob diese 2, 3 Millionen pro Jahr wichtiger sind oder ob die Basis da bleibt oder nicht.
Aber der Vorwurf konkret, die Eintracht Frankfurt hat wie alle anderen auch für die Montagsspiele gestimmt und jetzt auf einmal stellen die sich hin und konterkarieren diese ganze Geschichte, indem sie diese Proteste nicht nur dulden, was gut war, um einfach Konflikte damit zu umgehen, sondern auch noch massiv unterstützen. Wir denken an die Anzeigetafel, wir denken an den Videoeinspieler mit Ich hasse Montage. Das ist ja eigentlich der Vorwurf von den anderen Vertretern und ist nachvollziehbar, oder?
Es ist nachvollziehbar, ja. Es ist, ich kann es in dem Sinne einfach verstehen, weil man es natürlich, naja, beziehungsweise es ist schwierig eigentlich, aber natürlich will man es sich nicht mit seinen eigenen Fans verscherzen und steht immer ein bisschen zwischen Verbänden und Fans, was sicherlich keine leichte Position ist. Aber es ist, da gebe ich dir recht, dass das schon etwas, ja, schizophren ist.
Aber kann man eventuell was dagegen halten? Ich weiß jetzt nicht die Chronologie der Ereignisse, ob das sogar noch unter dem Vorstand Heribert Bruchhagen so entschieden wurde oder nach der Bruchhagen-Ära. Aber letztendlich sind ja die Fans mit dieser Entscheidung überfahren worden. Das heißt, soweit ich weiß, selbst bei St. Pauli oder sowas nicht, wurde auch nur irgendein Fan gefragt, ob der Verein so voten soll. Und das ist jetzt schon mal grundsätzlich zu kritisieren. Ist es dann aber auch zu kritisieren, wenn dann ein Bundesliga-Verein und eine Haltung einnimmt wie Eintracht Frankfurt und sagt, okay, klar, wir haben auch für die Montagsspiele gestimmt, weil wir müssen auch wirtschaftlich sehen, wo wir bleiben. Da kommen wir dann auch noch gleich zum zweiten großen Themenblock mit 50 plus 1 oder wo geht eigentlich die Liga oder wo geht die Bundesliga wirtschaftlich in Zukunft hin? Wir müssen einfach gucken im Wettbewerb mit der Premier League, mit der Spanischen Liga, mit den Italienern, jetzt auch mit der Franzosen, die aber zurzeit ja nur aus PSG bestehen. Wir müssen gucken, dass wir Gelder generieren und selbst diese 2, 3 Millionen Euro mehr war es uns wert, für den Montagtermin zu stimmen. Aber, und das war der Fehler, wir haben eigentlich unsere Fans gar nicht gefragt, ob die das wollen. Und aus dem Grund werden wir die Proteste der Fans entsprechend begleiten, um erstens mal deeskalierend zu wirken Und zweitens aber auch, um anzuerkennen, okay, scheiße, wir haben das ohne die Fans gemacht, vielleicht hätten wir die verdammt nochmal fragen sollen. Würdest du denn so eine Rechtfertigung akzeptieren?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mal kurz, da fährt ein größeres Auto vorbei. Ja, wie soll so eine Fanbefragung aussehen? Ich stelle mir das so relativ schwierig vor. Also ich meine, eigentlich könnte man doch nur die Mitglieder befragen, oder?
Naja, es gibt ja Interessensvertreter. Reden wir jetzt immer von der Eintracht, und das ist bei anderen Bundesliga-Vereinen wird es kaum anders sein. Du hast die Interessensvertreter erstmal, die Fanabteilung. Ja? Das ist die Lobby der Fans innerhalb des Vereins. Du hast als Interessensvertreter den Fanclubverband. Das sind die Vertreter der offiziellen Eintracht Frankfurt Fanclubs. Du hast im Zweifel auch noch das Fanprojekt. Du hast im Zweifel auch noch die AG-eigenen Fanbeauftragten. Und es gibt regelmäßig entsprechende Treffen mit diesen Vertretern, mit diesen Gremien. Das heißt, man hätte schon zumindest in diesem Kreis andeuten können, Kinder, hört mal zu. Wir haben in 2 Wochen eine Entscheidung innerhalb der DFL. Es geht darum, dass wir 2, 3 Bundesligaspiele im Jahr, wahrscheinlich haben die gar nicht mit mehr gerechnet, pro Saison, auf Montagstermin schieben oder meinetwegen 6 Spiele auf Montagstermin schieben, um einfach nochmal die ein oder andere Million mehr Fernsehgelder zu generieren. Und auch, das ist ja der eigentliche Gedanke, und da kommen wir dann auf die Schizophrenie der Spielplangestaltung noch zu sprechen, und natürlich auch um die Euroleague-Vertreter ein bisschen zu entlassen, dass die nicht Donnerstag spielen und dann irgendwo in der Walachei, also wir hatten ja in Baku mal gespielt, und ich müsste jetzt bei Google Maps schauen, wie viele Kilometer sind das? 7.000, 8.000, ja, keine Ahnung, oder 6.000. Und wir wollen dann verhindern, dass wenn du am Donnerstagabend in Baku spielst und erst Freitag zurückfliegst, dass du gleich ganz schlimm Samstag, aber schon sonntags dann spielst, sondern dass wir die Möglichkeit haben, dort auch noch einen Ausweichtermin am Montag zu haben. Ich meine, diese Kommunikation hätte man ja schon durchaus führen können.
Hätte man. Ich weiß aber nicht, also ich meine, da müsste man da nicht bei allen, also wo fängt man an zu fragen und wo hört man auf? Da brauchst du ja erstmal eine Regel und so, oder?
Ja, ist eine gute Frage. Das ist genau die Gedanke, die mir auch durch den Kopf geht. Ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Inwieweit können wir die Fenster mit ins Boot nehmen? Aber hier betrifft es ja wirklich in erster Linie Stadiongänger auch. Ja, und ich meine, Fußball wird immer mehr zu einer Fernsehveranstaltung. Du hast das in Spanien ganz, ganz problematisch, wo jedes Spiel eine eigene Anstoßzeit hat. Du hast das in der Premier League. Jetzt wird sogar in Spanien lauter drüber nachgedacht, das ein oder andere Ligaspiel in den USA auszutragen. Also es geht ja nur noch in Richtung neue Märkte und TV-Zuschauer und gar nicht mehr in Richtung der Fans, die, oder der Zuschauer auch, ich sag jetzt mal, Zuschauer sind Fans, der Fans, die im Stadion sind. Und die werden auch zurzeit so ein bisschen dann auch übergangen.
Ich glaube halt, um jetzt mal, nicht, dass ich das wäre, aber um die Sichtweise zumindest von dem Verein zu verstehen, ist natürlich, ich glaube, Sicht der Dinge ist, dass es unser einziger Weg größtenteils, mehr Geld zu generieren, wo einfach noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und wo ich mir das alles auch alles gar nicht so vorstelle. Also ich meine, dieses Kunststück zum einen zu schaffen, mit einer attraktiven Liga zu haben, die zeitgleich im Ausland läuft und gezeigt wird. Das ist so ein Riesenschritt, und ich glaube, alle Konsequenzen werden gar nicht betrachtet. Es wird einfach gesehen, was generiert ein englischer Verein in Asien oder in den USA. Und das könnten wir mehr generieren. Die Sache ist aber die, wenn du Chelsea-Arsenal guckst, guckst du nicht zeitgleich Frankfurt gegen Hoffenheim. Und deswegen glaube ich eben, dass dieser Markt gar nicht so attraktiv eigentlich ist, wie alle tun. Und du brauchst aber auch noch natürlich ein gutes Produkt. Und das hat die Bundesliga momentan nicht. Also über einen Wettbewerb und sonst irgendwas. Und natürlich gehört zu diesem großen, zu dem guten Produkt auch eine gute Fanszene, um das zu vermarkten. Und ja, das sind die Probleme, die wir gerade haben, diesen Spagat zu bewältigen.
Meinst du, da wird es eine Lösung geben oder wird es Verlierer geben bei dem Spielchen?
Ich befürchte, es wird fast nur Verlierer am Ende geben. Weil du kannst, also ich, die Auslandsvermarktung ist nicht unendlich. Es hat Grenzen und du kannst die Bundesliga eben nur vermarkten, wenn sie attraktiv ist. Aber sie kann nicht attraktiv sein, wenn du sie vermarkten willst.
Du hast recht, ja. Das heißt, ja, du musst, die Nachfrage muss in irgendeiner Form. Wir haben ja das Sprachproblem. Ich meine, wir haben England, oder Großbritannien, sagen wir es mal so, hatte das Empire. Die Sprache ist die Weltsprache. Das wird in Australien, Neuseeland, USA als Muttersprache gesprochen. Und in anderen Ländern ist es die zweite Sprache, wie Indien und ostasiatischer Raum. Und da hat natürlich dann, was du gesagt hast, Chelsea, Arsenal, alleine schon aufgrund der Sprache einen anderen Klang als Frankfurt-Hoffenheim. Bei Frankfurt-Hoffenheim haben wir ja noch nicht mal innerhalb der Liga einen Klang. Denn bei aller Liebe, nehmen wir mal Frankfurt weg und sagen Hoffenheim-Wolfsburg oder Leverkusen-Hoffenheim. Wie viel Zuschauer hat das bei Sky? Ja, das kannst du dann an der Hand abzählen. Und das heißt ja schon innerhalb der Liga haben wir dieses Problem, dieses Attraktivitätsproblem, weil die Clubs, die so ein bisschen bei den Fußballfans Emotionen wecken, die sind ja schon teilweise in der dritten Liga abgetaucht. Ja, ich sag jetzt mal Kaiserslautern, ich sag Karlsruhe. Ja, und wir haben in der Bundesliga jetzt Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, wo selbst die Spieler teilweise keinen Bock haben zu spielen oder sich emotional mit dieser Region oder mit dem Standort zugehörig fühlen, sondern einfach, wo es darum geht, am Ende des Tages sind sie fette Millionäre und dann kann ich auch mal für Wolfsburg spielen, aber eigentlich hätte ich viel mehr Bock, in Dortmund oder Frankfurt zu spielen, weil ich da die verdammte Kurve noch hinter mir habe. Also du hast ja schon innerhalb der Liga diese Probleme und natürlich in der Auslandsvermarktung erst recht. Und dann spricht in Ausland kaum einer Deutsch, weil dann ist der zweitinteressanteste Markt Spanien. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Weil dann haben wir natürlich ganz, ganz Lateinamerika. Und du hast natürlich auch von den Vereinen einen ganz anderen Klang. Ich meine, Italien zum Beispiel, Juventus Turin, da spielt ein Ronaldo, ein Cristiano Ronaldo, und Messi spielt bei Barcelona und Paris spielen und die und die. Da können wir mit der Bundesliga, mit einem 35-jährigen Robben und ja, mit einem weiß ich nicht, mit einem 18-jährigen oder 19- oder 20-jährigen Jovic dann vielleicht nicht mehr gegen anstinken. Ja,
ja, es ist, wir haben auch noch zusätzlich das Problem, das gibt es teilweise auch in anderen Ligen, aber eben nicht in diesem Sinne in England ganz groß nicht und in Spanien etwas weniger. Wir haben keinen Wettbewerb. Also wir haben das Problem, dass der Meister vorher feststeht. Und was ich immer ganz, ganz traurig finde, wie dann im Ausland das Spiel Bayern gegen Dortmund vermarktet wird, wenn sie dann das der Klassiker nennen und hoffen, dass dieses Wort der Klassiker sich durchsetzt, das ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Also so zu tun, also das einfach mit dem El Clasico gleichzusetzen, ist sowas von falsch und daneben. Und dann siehst du auch jeweils in den letzten Jahren einfach, wie die Bayern Dortmund abgefertigt haben. Und das ist traurig, wie man irgendwie versucht, dieses Produkt zu vermarkten.
Aber ist das auch eine, ist dann nicht jetzt auch mit diesen Vermarktungsstrategien, mit jetzt diesem Klassiker Bayern Dortmund, der auch erst seit, wann ist das ein Klassiker? Seit Ende der 90er Jahre. Vorher hatten wir Bayern Bremen, davor hatten wir Bayern Hamburg, davor hatten wir ja, Bayern Gladbach. Also allein
und dazwischen wäre Dortmund fast im Nichts verschwunden, richtig, wegen Lizenzproblemen und sonst irgendwas. Also es ist ja auch, die wurden zweimal Meister 2010, 2011 in den letzten Jahren. Das sind auch die letzten Meister und das macht es dann zum Klassiker.
Das macht es dann zum Klassiker. Aber das zum Klassiker zu machen, und da sind wir übrigens, kriegen wir jetzt wunderbar die Brücke Zukunft der Bundesliga in 50+1 jetzt hin, das zum Klassiker zu machen, ist aber auch aus einer gewissen Unmacht heraus, weil wir eben diesen Wettbewerb, wie du es richtigerweise gesagt hast, nicht mehr haben.
Ja, weil, also das ist aber die Ohnmacht daraus, der Leute, die das zu verantworten haben in den letzten Jahren. Also man kann jetzt hinterher sagen, was man will, aber ein gewisser Herr Bruchhagen hat ziemlich vieles vorausgesagt, was so gekommen ist.
Und parallel,
werden teilweise ausgedacht wurde.
Ich weiß, ja. Ja, er ist doch mehr Bundesliga-Kenner, als wir es manchmal wahrhaben wollten. Parallel hat dann Uli Hoeneß allerdings auch flankierend zu Heribert Bruchhagen gesagt, wir wollen hier keine spanischen Verhältnisse haben. Und mittlerweile sind wir ja froh, wenn wir spanische Verhältnisse haben.
Ja.
Denn dann haben wir nämlich wenigstens ein Duell um die Meistertitel von zwei Mannschaften mit einem dritten Kandidaten, der da vielleicht mal reinrutschen kann mit Atletico Madrid. Davon, das sind ja mittlerweile im Vergleich zur Bundesliga für die Fußballfans traumhafte Zustände.
Ja. Und also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, dass mit Hoeneß, da haben die Bayern auch in den letzten Jahren, ich glaube, man könnte eine sehr schöne Zitatesammlung rausholen, wie sie mal dafür und dagegen sind. Ich glaube zum Beispiel, als Guardiola verpflichtet wurde, hatte Sammer zum Beispiel gesagt, dass das ewig nicht so weitergehen kann, dass immer die Bayern quasi Meister werden ohne Wettbewerb, aber jetzt wollen sie erstmal noch Titel holen. und dann gibt es irgendwie so, dann hat glaube ich Rummenigge sogar letztes Jahr irgendwie gesagt, dass man mehr Wettbewerb bräuchte und so, aber die Bayern fangen dann auch immer schnell an, dann über andere Vereine herzuschimpfen, dass die ja alles falsch gemacht haben und Bayern alles richtig gemacht hat, was teilweise auch berechtigt ist, aber warum jetzt der FC Bayern so viel Geld hat und so erfolgreich ist im Gegensatz zu den anderen 17 Vereinen in der ersten Liga, ist jetzt würde, glaube ich, ziemlich lange dauern, das zu eruieren. Mhm. Man zeigt irgendwie, dass es eigentlich nur über die Bayern gehen kann. Mhm. Das ist das Problem. Dass quasi diejenigen, die, also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, die Macht haben, freiwillig die Macht abgeben müssen. Mhm. Damit es ein fairer Wettbewerb wird. Und solange die da nicht den Daumen für heben, werden wir das Problem haben.
Gut, das ist natürlich auch ein bisschen zu viel verlangt, einen Club wie Bayern München von dem zu verlangen, dass sie mehr an die Bundesliga denken sollen und auch mal die anderen Meister werden lassen sollen.
Ja,
aber eigentlich wäre es der Weg, ja.
Ja, aber es ist ja auch eigentlich, wenn auch im Interesse der Bayern. Die Bayern wollen Auslandsvermarktung haben. Und wenn diese Auslandsvermarktung neben der Champions League laufen soll, natürlich können sie auch sagen, wir sind jedes Jahr in der Champions League vertreten und die Champions League wird in China und in den USA geguckt. Aber trotzdem wäre es ja für sie besser, also finanziell reizvoller, wenn ihre Spiele von mehr Leuten gesehen werden. Und die Spiele werden von mehr Leuten gesehen, wenn sie eben einen größeren Reiz haben. Also ich glaube nicht, dass die Bayern sich wirklich einen Gefallen damit tun, aus so einem schwachen Wettbewerb quasi zu kommen. Und die Bundesliga ist ziemlich schwach geworden, finde ich, also auch im europäischen Vergleich, und nimmt nicht gerade an Stärke zu.
Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema, wie rauskommen aus dem Dilemma. Noch vielleicht die Anmerkung zum FC Bayern, die sind natürlich der Top-Verdiener im deutschen Fußball. Wenn man die Bundesliga-Fernsehtabelle nimmt, die Einnahmen aus der Champions League, noch diverse Prämien und so weiter, liegen die, glaube ich, bei 250 Millionen. Ich habe es jetzt aus dem Kopf, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Irgendwo bei 250 Millionen Euro Fernseheinnahmen. Liegen damit über der vermeintlichen Nummer 2 aktuell, das ist Borussia Dortmund, schon 50, 60, 70 Millionen mehr als Borussia Dortmund. Auf der anderen Seite jammern die Bayern aber, im Vergleich zur Premier League, haben wir weniger TV-Gelder aus dem nationalen TV-Einnahmetopf als der Tabellenletzte der englischen Premier League. Wie sollen wir da im europäischen Wettbewerb, wie sollen wir da überhaupt noch mithalten können? Da muss irgendwas aufgebaut werden. Also dicke, dicke Bretter müssen da gebohrt werden. Das ist aber die Frage, inwieweit kann die DFL noch diese Auslandsvermarktung noch weiter in die Höhe treiben, sprich mit mehr Einnahmen? Denn wir haben die Sprachbarriere, dass die Bundesliga unabhängig von der Sprache im Ausland immer uninteressanter wird, weil wir diesen Wettbewerb nicht haben. Was meinst du denn, wie viele Leute in den USA interessiert sich für den Klassiker Bayern gegen Borussia Dortmund?
Ich hoffe, du willst das mit Zahlen von mir wissen.
Nein, ich will mir so allgemein,
Aber
würde das irgendeinem Schwanz da interessieren oder wäre das dann auch, wie du das Pokalfinale gesehen hast, ohne Ton in der hintersten Ecke einer Sportsbar laufen?
glaube, dass wirklich, dass Bayern Dortmund wahrscheinlich in dem Sinne einfach einen Sonderfall hat, weil Pulisic in Dortmund spielt und der einfach die Leute vor den Fernsehen, in den USA zumindest. Aber das war's dann auch schon,
Aber es sind dann
vermutlich.
auch tatsächlich eher wieder Spielernamen als Clubnamen. Das heißt, wenn jetzt meinetwegen in Cristiano Ronaldo statt bei Juventus Turin, ich fange jetzt mal an, größenwahnsinnig zu werden, bei Eintracht Frankfurt spielen würden, dann würden wahrscheinlich dann auch viel mehr in den USA dann die Eintracht sehen wollen, weil ein Cristiano Ronaldo bei uns spielt. Und das hat, die
Vermutlich,
haben mit
ja.
der Eintracht überhaupt keinen Vertrag.
Ja, aber das siehst du ja, wie viele japanische Zuschauer wir haben hatten wegen Hasebe oder so. Also ich meine, das ist jetzt nicht, dass es 50% des Stadions wäre, aber die Leute, die zumindest nach Deutschland kommen, fahren dann nach Frankfurt, um sich das anzugucken. Und wahrscheinlich sind das dann doch schon die einzelnen Spieler in den großen Märkten, die viel ausmachen würden. Das, was ein bisschen, was schon jetzt, also das merke ich jetzt erst gerade, was eigentlich ziemlich pervers ist, weil dann ein Spieler quasi künstlich der Preis nach oben getrieben wird, nicht weil er gut Fußball spielen kann, sondern weil er aus einer bestimmten Region kommt.
Das heißt, um jetzt den Schritt weiterzugehen, wie retten wir zwei die Bundesliga? Wie retten wir die Bundesliga? Ist 50 plus 1 ein Weg? Ist dann, wenn 50 plus 1 Geschichte sein wird, und davon geht zum Beispiel der Sportvorstand der Eintracht, Freddy Bobic, von aus. Es gab vor einer Woche hier in Frankfurt eine Fußballkonferenz, wo er also auch dann mal klar gesagt hat, dass er denkt, 50 plus 1 wird fallen mit dem Nebensatz, und das findet ihr auch gut so. Ist das der Weg? Dann, oder sollen wir sagen, nein, wir bleiben bei 50 plus 1, alle Entscheidungen muss beim obersten Organ des Vereins liegen. Also in unserem Fall ist das die Mitglieder, weil die Eintracht Frankfurt, der Eintracht Frankfurt e.V., wie war jetzt die aktuelle Zahl? Also irgendwo bei 75% Anteilseigner der Fußball-AG ist. Ich habe es hier 67,88% ist der e.V. Oberstes Organ des e.V. sind die Mitglieder. Das heißt, bevor wir uns jetzt an einen Investor verkaufen könnten oder große Entscheidungen anfallen, würden die Mitglieder befragt werden müssen. Ist das der Weg für die Bundesliga auch in Zukunft? Was würde das in letzter Konsequenz bedeuten? Oder müssen wir hier einfach von unseren nostalgischen Gedanken uns lösen und sagen, Leute, wenn wir irgendwie noch interessant sein wollen, international, wenn wir Europapokalabende wieder wie früher erleben wollen, wo man nicht gegen eine Zypernmannschaft rausfliegt oder sowas, dann muss da was passieren. Was meinst du jetzt auch mit dem Blick von den USA aus, wo du ja auch einiges mitbekommst?
Ich finde ja erstmal generell, apropos USA, ist ziemlich faszinierend und so, und zwar schon seit Jahren, dass in dem ganzen US-Sport, im Heimatland, also im großen Land des Kapitalismus, jetzt nicht im Heimatland, der wurde nicht hier erfunden, aber im wohl kapitalistischsten Land dieser Welt, dass es ein Unding hier ist, dass nur eine oder sehr wenige Mannschaften das ganze Geld bekommen. Dass es hier Regularien gibt, dass sowas eben nicht passiert, weil der kapitalistische Amerikaner verstanden hat, dass der Wettbewerb wichtig ist, weil sonst das System uninteressant ist. Das heißt nicht, dass das hier alles perfekt ist und dass man das so kopieren sollte oder überhaupt könnte, sondern ich finde das einfach interessant, weil dieser Gedanke, als Bruchhagen mal gesagt hat vor ein paar Jahren, das Geld, was die Bayern in der Champions League verdienen, sollte auf die ganze Liga aufgeteilt werden. Da wurde er angefeindet, bis zum geht nicht mehr, dass sowas ja nicht geht. Aber das ist der amerikanische Sportgedanke, dass eben die, die viel haben, quasi denen, die nichts haben, was abgeben. Also ich meine, es gibt ja in vielen Sportarten auch zum Beispiel die Salary Cap, die ich ziemlich problematisch finde, also in vielen Dingen sie umzusetzen. Aber ich meine, es ist ja zum Beispiel so, du darfst eine X-Summe an Gehältern ausgeben und wenn du über die Summe gehst, musst du Prozente an die anderen Vereine abgeben, die drunter waren. Was ein ziemlich interessanter Gedanke ist, finde ich. Weil das heißt, wenn wir jetzt ein Jahresmaximalgehalt von, keine Ahnung, 5 Millionen für einen Bundesligaspieler hätten und die Bayern verpflichten jemanden, der im Jahr aber 10 Millionen verdient, müssen sie von diesen 5 Millionen, keine Ahnung, 80% oder so an die Liga zahlen.
Nochmal zusätzlich, also on top, ja? Das heißt, der Spieler bekommt dann 10 Millionen und ich sag jetzt nochmal, 3,5 Millionen geht dann davon on top nochmal in den Ligatopf.
Genau, und dann nehmen sich aus diesem Topf die Vereine, die unter diesem Budget geblieben sind. Also ob das jetzt 100% so richtig ist, das System, aber ganz grob ist es zumindest so, was ein ziemlich interessanter Gedanke ist, finde ich, weil du dann zum einen Vereinen nicht verbietest, mehr auszugeben und im Wettbewerb zu bleiben und zum anderen irgendwie kleinere Vereine schützt, was bei unseren Ligen das System natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wir Auf- und Abstieg haben, wem gibst du jetzt was? Kriegt jetzt Düsseldorf am meisten davon oder weißt du was, ich meine, das wäre halt schwierig umzusetzen.
Ja, weißt du, wie das in Amerika ist? Es wird das dann prozentual gleichmäßig verteilt oder tatsächlich der schwächste Club innerhalb der Liga bekommt mehr als der zweitstärkste Club oder wie ist das da in der USA, in den USA beim Football oder so?
Ja, das ist, glaube ich, auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Ich glaube, die Salary Cap gibt es im Fußball nur in der Hinsicht, dass du ein Gesamtbudget, glaube ich, nur von 4 Millionen oder so hast. Also sehr, sehr wenig. Ich glaube, die haben...
Reden wir jetzt vom Fußball, also nicht von American Football, sondern wirklich von der MLS, also von der Major League Soccer, ja?
Genau, du hast ein Gehaltsbudget, glaube ich, von 4 Millionen Euro oder so. Mhm. Und es gibt einen Mindestlohn, den Fußballspieler verdienen. Ich glaube, der liegt bei ungefähr... also keine 80.000 Dollar oder so, also nicht viel.
Ja.
Und ein Höchstlohn, der bei 300.000 oder so liegt.
Das ist der Höchstlohn in der MLS?
Ja, ich glaube 380.000 Dollar oder so.
Das würde erklären, wieso Alex Meyer nicht in die Staaten gegangen ist.
Ja, jetzt gibt es dann immer so Ausnahmeregeln noch, dass du gewisse Plätze hast für internationale Spieler, denen du mehr zahlen darfst und so weiter. Das heißt irgendwie sogar die Beckham-Klausel oder so, weil er der Erste war, bei dem es gegriffen hat. Mhm. Und du kannst mehr Geld ausgeben, wenn du irgendwie Spieler ins Ausland verkauft haben oder so. Aber das Interessante ist auch, dass die Spieler überhaupt nicht den Clubs gehören, sondern der Liga. Mhm. Und das ganze Geld, wenn jetzt ein amerikanischer Spieler für 10 Millionen ins Ausland verkauft wird, dass alle Vereine irgendwie daran partizipieren. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das System, und dann gibt es ja noch dieses berühmte Draft-System, was wir auch nicht machen könnten, weil wir ein ganz anderes Sportsystem haben bei uns. Das heißt, der letztes Jahr letzter war, darf sich als Erster die Spieler von den Colleges raussuchen oder sogar aus dem internationalen Pool und so weiter, damit er nächstes Jahr einen Vorteil hat gegenüber den, der Erster war. Mhm. Das sind alles so kleine Schritte. Natürlich gibt es hier Vereine, die haben mehr Geld und vor allem die haben weniger Geld, was daran vor allem auch an Investoren und so liegt, wie viel sie reinbuttern und so. Und an der ganzen Infrastruktur, an der Fanszene und so weiter. Aber du hast hier einfach in keiner Sportart so, dass jeder jedes Jahr irgendwo Meister wird. Du hast diese deutschen Verhältnisse im Fußball hier nicht.
Aber den amerikanischen Profiligen, also wir reden jetzt von sportübergreifend, nicht nur Fußball, sondern Football, Hockey und Baseball und so weiter. In den amerikanischen Fußballligen, Profiligen ist aber üblich, dass ein Club einem Investor gehört.
Genau. Das Perverse irgendwie in der MLS ist, dass sogar, glaube ich, in den ersten Jahren es nur 6 Investoren gab, die die Clubs untereinander aufgeteilt hatten. Also jeder hatte irgendwie so 3, 4 Clubs gehabt, jeder, den er besessen hat. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile darf, glaube ich, sogar nur noch ein Investor einen Club haben. Ja, ich finde, also man kann auf keinen Fall dieses System übernehmen in Deutschland, aber ich finde, man kann sich so ein paar Anhaltspunkte nehmen.
Also die Geschichte mit der Deckelung im Obergrenze Gehalt und alles, was darüber hinausgeht, dann nochmal was in den Pott reinzuzahlen, die finde ich ziemlich spannend. Also der Gedankengang ist ziemlich spannend, aber dazu müsste es wahrscheinlich einer europäischen Lösung.
Genau das ist das Problem. Das Problem bei den ganzen amerikanischen Sportarten außer Fußball ist natürlich, dass sie in keinem Wettbewerb stehen.
Ja.
Also sie geben den Wettbewerb an. Es gibt, wenn du ein Baseballspieler auf der Welt bist, weißt du, da ist das Ziel nur die MLB.
Ja.
Also da gibt es nicht, wenn du ein guter japanischer Baseballspieler bist, wirst du nicht sagen, mit Japan verdiene ich ja auch genug Geld. Die gehen alle, die wollen alle hier hin. Und das hat ja teilweise die Premier League im Fußball quasi, ist es der Ansatz, so zu werden. Aber deswegen diese Sportarten schon mal irgendwie außen vor nehmen, weil die sich um keine internationale Konkurrenz fürchten müssen. Wenn du jetzt, natürlich kannst du irgendwie in Deutschland sagen, wir machen eine Gehaltsobergrenze von, keine Ahnung, 5 Millionen pro Spieler oder sonst was. Ja, dann sagt halt der Spieler, ja gut, dann gehe ich halt nach Frankreich. Ich muss hier ja nicht spielen.
Genau.
Und das ist das Problem, dass es eben nur eine europäische Lösung eigentlich geben könnte.
Und da muss man sich
aber dann kommt auch noch China und USA dann inzwischen dazu.
Ja,
und
genau.
Was weiß ich, was noch alles kommen wird. Das ist sehr, sehr schwierig, das auf Fußball irgendwie umzumünzen. Ich glaube, ehrlich gesagt, also man hat verschiedene, ich finde, es gibt wahrscheinlich verschiedene Ansätze. Ein Weg ist zum Beispiel, dass das ganze System komplett an die Wand gefahren wird wegen irgendeiner großen Finanzkrise und von neu anfangen muss, bis es sich wieder so entwickelt oder vielleicht auch besser entwickelt. Oder du findest eben eine europäische Lösung. Ob du jetzt, ja, oder wir machen, oder wir versuchen, was 50 plus 1 bringt, wird, das fallen zu lassen. Ich glaube, das sind die drei Möglichkeiten.
Und was würde denn bedeuten, wenn 50 plus 1 fällt? Also ich sag mal, Befürworter der das 50 plus 1 Regelung, dass die fällt, sagen dann sind wir wieder europäisch wettbewerbsfähiger. Wenn ich mir aber beispielsweise die Ergebnisse von Borussia Dortmund letztes Jahr im internationalen Fußball anschaue, also man kann auch mit der 50 plus 1 Regel, darf man auch durchaus gegen den Vertreter von Zypern mal gewinnen, ja. Oder wer war denn letztes Jahr in der Europa League oder Europe League, wie das heißt, da war Hoffenheim, Hertha und weiß der Teufel, wer nicht drin. Die haben aber auch gegen Clubs gespielt, die kein Mensch kannte und haben sich auch mehr blamiert, als dass sie irgendwas geleistet haben. Da ist der Gedanke, wenn wir 50 plus 1 fallen lassen, sind wir international wieder wettbewerbsfähiger, wäre eigentlich schon mal ad absurdum geführt, oder?
Ja, ich finde halt auch dieses ganze internationale Argument, das ist immer sehr, sehr schwierig irgendwie. Es hat ja auch, es wird von Bayern-Fans immer und immer wieder das Argument gebracht, dass die Bayern der Bundesliga die europäischen Punkte quasi bringen, als einzige Mannschaft. Wo sie natürlich auf der einen Seite ein bisschen Recht haben.
Ja, wollte ich gerade sagen, so ganz Seite falsch ist es ja nicht.
Nee, aber es ist halt auch auf der anderen Seite ein bisschen hausgemacht, das Problem. Also ich meine, die Bayern arbeiten schon sehr hart daran, dass sie eben dieses Monopol haben, was sehr, sehr natürlich ist und ihnen keiner vorwerfen kann. Aber wenn ich natürlich von meinen stärksten Konkurrenten immer die Spiele wegkaufen kann, ist es dann natürlich einfacher für mich, was keine Ausrede sein soll, ob du irgendwie an Verein aus Zypern scheitern darfst oder nicht. Aber was das weitere Problem natürlich ist, finde ich, dass dann kommt dann immer mit, was ist euch wichtiger, ihr wollt da auch im Europapokal spielen und so. Natürlich will ich im Europapokal spielen, aber natürlich wäre es für mich als Fan von Eintracht Frankfurt geiler, wenn mein Verein die Chance hätte, selbst deutscher Meister zu werden, selbst die Punkte der Champions League zu holen. Und das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und das weiß jeder.
Aber dass die Bayern immer die besten Spieler von den Konkurrenten wegholen, das hat ja im Gegensatz zum der Klassiker auch Tradition. Das war schon in den 70er Jahren so, als die angefangen haben, den einen oder anderen Spieler von Gladbach zu holen. Kalle Dehai fällt mir ein, Lothar Matthäus fällt mir ein. Dann haben die Spieler von Bremen geholt, dann haben die Spieler von jetzt auch natürlich von Dortmund geholt. Das haben sie eigentlich schon immer gemacht. Und trotzdem war die Bundesliga international wettbewerbsfähig und die Bundesliga war spannend. Denn es gab immer am Anfang der Saison, als wir noch Kicker Sonderheft gelesen hatten, immer so 4, 5 Kandidaten, wer wird denn Meister? Also es war auf jeden Fall damals noch eine Spannung da, obwohl die Bayern immer die besten Spieler weggekauft haben.
Ja, ich glaube, das Problem lag halt einfach darin, dass wir, ich jetzt einfach ganz andere Zahlen zu nennen, dass heute, keine Ahnung, wenn die Eintracht irgendwie ein Einkommen von, ich nenne jetzt absichtlich falsche Zahlen, weil ich die richtigen noch nicht kenne, wenn die Eintracht irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, die Eintracht ein Budget von 10 Millionen, ich weiß, es ist höher, aber sie hatten 10 Millionen und die Bayern haben ein Budget von 100 Millionen. Ist halt ein Unterschied, ob du, und so war es glaube ich auch in den 90ern, du ein Budget von 1 Million hast und der andere von 2 Millionen.
Die waren ja, ich weiß genau, was du meinst. Angeblich waren ja die Bayern in den 90er Jahren dran, Toni Jeboer von uns zu holen und wir konnten wirtschaftlich dagegenhalten. Die Chancen hat jetzt selbst nicht mehr Dortmund. Also das hätte jetzt wirklich, und da sind wir jetzt wieder auch, bringt 50 plus 1 was. Die Chancen eigentlich gegen die Bayern innerhalb der Liga wirtschaftlich anzustinken, hat tatsächlich nur Leipzig, hat tatsächlich nur Wolfsburg, hätte tatsächlich nur Hoffenheim, wenn Hopp nochmal die Schatulle öffnen würde. Angeblich ist das ja nicht mehr so, weil Hoffenheim trägt sich angeblich jetzt selbst, weiß ich, ob das so stimmt, und hätte noch Leverkusen.
Ja, und die, das sind alles die Vereine, die das Geld aus dem externen Wettbewerb, nenne ich es mal,
genau
beziehen.
So, ja. Das heißt, dass bis auf Bayern München, die das wie auch immer selbst erwirtschaftet haben, in Anführungsstrichen, hier eine Diskrepanz im Wettbewerb ist, wo dann selbst Dortmund als zweitreichster Verein der Bundesliga überlegen muss, wo Leipzig eigentlich nicht überlegen müsste. Ja.
Ja. Ja, es ist ja, ich, das ist irgendwie, das ist eben das, ich glaube, das sind halt auch die Vereine, die auch sehr große Kritiker sind, dass, ich kann sein, dass ich jetzt völlig falsch liege, aber ich meine, dass eben sowas wie Hoffenheim oder so auch nicht wirklich für den Fall von 50 plus 1 sind. Zumindest sind mir so ein, zwei Aussagen im Kopf. Nee, Entschuldigung, das verwechsel ich gerade. Das sind alles die Vereine, wegen denen die nicht wollen, dass die Fernsehgelder aufgeteilt werden. Gerechter. So war es, glaube ich.
Richtig, ne? Richtig. Gehen wir mal zu den Fernsehgeldern. Also nehmen wir mal an, 50 plus 1 bleibt. Aber ja. Wie schafft man wieder mehr Gerechtigkeit in der Liga? Wir haben, wir haben wirklich, das ist ein Fakt, wir haben einige Clubs in der Bundesliga, die außerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs sind. Außerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs bedeutet für mich, die sind nicht aus den Einnahmen des Spielbetriebs abhängig, wie es Eintracht Frankfurt ist. Eintracht Frankfurt ist abhängig durch den Spielbetrieb. Das heißt, letztendlich ist entscheidend, dass die Jungs unten das Tor treffen. Das gibt dann Sponsoren, das gibt Zuschauer, das gibt die Entwicklung einer Marke, die dann auch vielleicht mal irgendwann im Ausland funktionieren könnte. Aber so wie wir absteigen und in der zweiten Liga gegen Sandhausen oder im Heidenheim spielen, ist das Thema wieder durch. Das heißt, wir sind abhängig vom Spielbetrieb wirtschaftlich. Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg als 100%ige VW-Tochter und Hoffenheim sind es nicht. Ja. So, das heißt, dann haben wir diese Solidargemeinschaft TV-Gelder-Einnahmen. Solidargemeinschaft deswegen, weil jeder Club der ersten beiden Ligen, also jeder Profi-Club der ersten und zweiten Bundesliga, einen Anteil aus diesem TV-Gelder-Pott bekommt, der ganz wesentlich ist. Der macht, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt jetzt aufgrund der guten Saison, ich glaube, ich muss jetzt lügen, über ein Drittel des Gesamtumsatzes machen die TV-Gelder aus. Und durch die Teilnahme an der Europa League sogar fast die Hälfte. Ja? Das heißt, diese TV-Gelder, das sind ganz, ganz wichtig. Ist es denn, wäre das ein Ansatz zu sagen, okay, wir behalten 50 plus 1, aber alle Clubs, die sich nicht an 50 plus 1 gebunden fühlen, weil sie Ausnahmegenehmigungen haben, bekommen dann entsprechend keinen Euro aus dem Solidar-Topf TV-Gelder.
Ich glaube, das würde das Problem nicht wirklich beseitigen. Also es wäre sicherlich ein Ansatz. Aber ich glaube nicht, dass wir dann, dass es dazu führen würde, dass wir Leipzig finanziell oder so einholen. Es würde nur marginal verändern. Ich weiß nicht, also vielleicht bräuchtest du eine größere Lösung. Ich weiß auch gar nicht, wie das durchsetzbar ist mit den Stimmen, die diese Vereine haben.
Genau, das müsste eine DFL-Entscheidung sein und dann wird es wieder ein bisschen schwierig, wobei die 50 plus 1 Clubs eine Mehrheit haben innerhalb der DFL. Und zu so Themen wie Borussia Dortmund komme ich ganz kurz, das ist noch eine schöne Randanekdote. Die sind ja dann auch pro 50 plus 1 Stand jetzt. Die nächste Frage. Wir haben ja, wie gesagt, die Clubs, die außerhalb des Wettbewerbs sind. Dann haben wir dann zum Beispiel so einen Fall wie Borussia Dortmund. Die für 50 plus 1 sind, aber aufgrund ihrer Struktur, BVB ist nämlich eine KG auf Aktien, überhaupt nur noch 5,53% beim Verein hat. Das heißt, wenn jetzt 50 plus 1 fallen würde und die Tore würden sich für Investoren öffnen, hätte Eintracht Frankfurt, nehmen wir mal an, die würden jetzt alles verkaufen, was auf Vereinsseite ist, 67,88% frei für Investoren. Borussia Dortmund hat nur noch 5,53% frei für Investoren. Denn hier greift eine Sonderregelung, weil dann ist ja die Frage, Moment mal, wir haben doch 50 plus 1. 50 plus 1 bedeutet, 50% plus eine Stimme muss auch beim Verein liegen. Wie kann das sein, dass Borussia Dortmund für eine noch 5,53% hat? Es gibt eine Sonderregelung, diese KG auf Aktien. Die hat zum Beispiel auch 1860 München. Deswegen ist da Hasan Ismanik mit 60% zum Beispiel bei 1860 München drin. Und bestimmt auch noch der ein oder andere weitere Verein. Ich glaube, Hannover 96 ist auch eine KG auf Aktien. Das heißt, Kind und seine Freunde haben schon quasi 100% von Hannover 96. Aber der Komplementär, in dem Fall bei Borussia Dortmund, ist das eine ausgegliederte GmbH, die nennt sich Borussia Dortmund Geschäftsführung GmbH. Die gehört wieder zu 100% dem Verein Borussia Dortmund. Das ist der Komplementär und die haben das Sagen. Das heißt, dort ist die Macht. Aber im Prinzip haben sie eh nur noch 5,53% der Anteile. Das ist aber dann auch gestreut unter Fans, die Aktien gekauft haben und so weiter. Die Vereinspolitik bzw. die Clubpolitik, die läuft über diese Geschäftsführung GmbH, ist komplementär. Genauso ist das auch bei Hannover 96 und genauso ist es auch bei 1860 München. Das nur so zur Erklärung. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, wenn 50 plus 1 fällt, kann Borussia Dortmund nur noch 5% verkaufen. Also hätte nicht viel davon wirtschaftlich auf den ersten Blick. Das erklärt natürlich auch die Haltung von Borussia Dortmund für die Beibehaltung von 50 plus 1.
Ja, doch gut. Es ist halt auch immer, es ist immer die Frage, wer gewinnt und wer verliert, ne? Also ich glaube sogar, dass beim Wegfall von 50 plus 1 die Eintracht wahrscheinlich relativ gut aussehen würde. Einfach Attraktivität allein her, irgendwie was investieren. Was aber auch
Und
immer
es
das ja
kann
das,
sogar
das
sein, dass Borussia Dortmund die 5% noch teurer verkaufen kann als einen Investor, als wir unsere 70%.
Das kann ja sehr gut sein, ja.
Ja.
Das ist, ja, was immer ein bisschen das Problem ist, wenn 50 plus 1 fällt, haben wir natürlich trotzdem eine Bundesliga, wo ein Verein deutscher Meister wird und am Ende zwei oder drei absteigen. Was auch immer. Ich meine, du kannst ja, wenn jetzt jeder Verein einfach mehr Geld hat, heißt es ja nicht, dass es nur noch Gewinner gibt. Das wollte ich einfach nur mal anmerken, weil das in der Diskussion oft vergessen wird.
Aber das hat ja schon Heribert Bruchhagen mit Die Flut hebt alle Boote ja schon aussagen wollen. Ja, dass wenn 50 plus 1 wird, im Prinzip jetzt vereinfacht ausgedrückt, ja, fast jeder Verein von partizipiert. Jetzt aber natürlich man auch sagen muss, dass ein SC Freiburg mit Sicherheit keinen Investor in einer Größenordnung bekommen würde, wie sie Eintracht Frankfurt bekommt, weil wir mit Eintracht Frankfurt einfach einen Standortvorteil haben. Durch die Stadt Frankfurt, durch den Flughafen, durch alles, ja. Wir haben ein großes Stadion, wir haben eine entsprechende Fanszene und da wären das schon auch, da hätte schon Mainz 05 ein Problem mit, ja. Also das ist genau das, was du sagen willst. Selbst dann haben wir ja Ungleichgewichte und die Schere geht vielleicht noch krasser auseinander.
Ja, genau. Ich fand, also ich bin jetzt irgendwie weder ein großer Gegner noch ein großer Fan von 50 plus 1. Deswegen ist es für mich immer relativ schwierig. Ich bin sehr traditionsbewusst, möchte aber, dass es irgendwie möglich ist, einen einigermaßen fairen Wettbewerb zu haben. Mir ist es klar, dass wir nicht mehr irgendwie die Zeit zurückdrehen können in die 50er, 60er Jahre. Und du einfach ein guter Verein bist, wenn du viele Zuschauer hast und das Glück hast, dass die richtigen jungen Leute vor deiner Haustür kicken. Das ist klar, dass wir da nicht mehr zurückkommen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Wie siehst du das denn? Bist du eher Befürworter oder mehr Gegner?
Ich bin eigentlich die letzten Jahre immer Befürworter von 50 plus 1 gewesen. Mit der Einschränkung, das habe ich auch ein paar Mal bei FANGIT4 geschrieben, mit der Einschränkung, dann in der letzten Zeit immer mehr aufgrund der vielen Ausnahmen, die wir in der Liga haben, dass vielleicht die Mitglieder das entscheiden sollen. Ja, dass wir als oberstes Organ von Eintracht Frankfurt entscheiden, behalten wir 50 plus 1 bei oder scheren wir aus. Aber das sollen die Vereine entscheiden und das soll keine Lizenzauflage sein. Das ist meine Meinung. So, es ist natürlich so, ich habe auch die Geschichte damals mitbekommen, wie Octagon bei der Eintracht eingestiegen ist. Da wurde den Mitgliedern, die haben auch entschieden, okay, wir gliedern eine AG aus, wir nehmen Octagon als Investor rein oder als strategischer Partner, wie das damals so schön hieß. Da war natürlich ein Rainer Lehm wurde da installiert als Schatzmeister, der den ganzen Tag PowerPoint-Charts an die Wand geworfen hat mit Schreckensszenarien. Das heißt, die Mitglieder erpresst hat nach dem Motto, wenn das und das passiert und wir sind gegen die Ausgliederung der AG, wir müssen nämlich eins bedenken, Eintracht Frankfurt war mit der allererste Club, der ja überhaupt die Profifußballabteilung ausgegliedert hat, ja. Und Eintracht Frankfurt war mit der fast der allererste Club, der überhaupt sich so ein Investor, sprich strategischen Partner, da reingeholt hat. Ja, also wir sind ja sogar noch dummerweise der Vorreiter gewesen für die ganzen Überlegungen, die so stattfinden mit allen Fürs und Widers. Und Rainer Leben hatte einfach Schreckensszenarien an die Wand projiziert, wo die Mitglieder gesagt haben: oh Gott, wenn wir jetzt gegen die Ausgliederung sind und gegen Octagon, dann sind wir weg vom Fenster, dann müssen wir uns auflösen oder spielen bestenfalls in der Kreisliga auf der Bertramswiese. Ja, und das ist natürlich klar, dass dann die Mitglieder sagen: okay, wir schlucken diese Kröte. Und so kannst du natürlich auch die Mitglieder jederzeit beeinflussen. Denn die Realität hatte mit dem, was Rainer Lehm dort vorgetragen hat bei der Jahreshauptversammlung, nichts zu tun gehabt. Anders noch, weil ich das so ein bisschen mitbekommen damals, weil ich das damals so ein bisschen mitbekommen habe, anders noch wurden noch viele, viele Fallen im damaligen Präsidium um Rolf Heller gestellt, um überhaupt diese Situation zu kommen, dass uns da nur noch ein strategischer Partner hilft. Das war also auch von langer Hand vorbereitet. Ja, so, und das ist natürlich klar, wenn es jetzt heißt, gehen wir hier jetzt zu einer Mitgliederversammlung und wenn wir uns die Fan- und Förderabteilung anschauen, die Mitgliederstruktur, ist es vermutlich auch so, wie viele Leute gehen von der Fan- und Förderabteilung normalerweise zu einer Mitgliederversammlung, ein kleiner Prozentsatz von den tatsächlichen Mitgliedern, diese Fan- und Förderabteilung hat. Viele sind Mitglieder, weil sie dann nach Berlin zum Pokalendspiel wollen, weil sie Dauerkarte haben wollen, weil sie es einfach geil finden, wie auch immer. Ja, das heißt, da ist auch nicht unbedingt ein politisches Bewusstsein da. Und diese Leute kann man natürlich auch beeinflussen, wenn es heißt, bei der Mitgliederversammlung, wir müssen uns öffnen. 50 plus 1 ist nicht der Weg, mit dem Eintracht Frankfurt eine sportliche Zukunft hat. Dann werden die Mitglieder wahrscheinlich auch gegen 50 plus 1 stimmen. Da mache ich mir nichts vor. Aber es haben die Mitglieder entschieden und es hat nicht eine eine Satzungsvorgabe der DFL entschieden. Oder eine Lizenzvorgabe der DFL. Es ist eine Lizenzvorgabe.
Ja.
So, und dann sind wir bei der nächsten Frage, weil so hast du mich eingangs oder vorhin einen ganz, ganz interessanten Aspekt zum Thema Auslandsvermarktung gebracht. Oder das war so das Resümee, worauf wir beide jetzt gekommen sind, dass nicht unbedingt der Vereinsname, also klar, Juventus Turin, oh, du hast gerade ziemlich Wind bei dir. So, jetzt geht's
Ja.
besser. Also Juventus Turin und Manchester United und Barcelona, das sind natürlich klangvolle Namen. Die funktionieren auch noch im Ausland ohne Cristiano Ronaldo, ohne Ibrahimovic und so weiter und so fort, ohne Messi. Das ist bei Eintracht Frankfurt schon ein bisschen problematischer. Das heißt, wenn die AG Auslandsvermarktung der DFL auch zu dem Resümee kommt wie wir, Moment mal, wir können ja im Ausland ganz andere Akzente setzen, nicht unbedingt als Schalke 04, nicht unbedingt als Eintracht Frankfurt und schon gar nicht als Mainz 05, sondern der Ansatz muss sein, dass wir Topspieler mit Namen in die Bundesliga holen, dass wir dann einen Cristiano Ronaldo holen, dass wir einen Messi holen, dass wir, wie es auch Bayern München ja ab und zu auch mal gemacht hat, einen von Real Madrid holen, um dann im Ausland attraktiver zu werden. Dann müssen wir ja, dann ist das nicht mehr mit 50 plus 1 finanzierbar, ja? Weil dann müssen wir Investoren reinholen und dann muss unser Investor hier in Frankfurt, der dann aus China kommt, sagt, ich hole jetzt einen Cristiano Ronaldo für 2 Jahre, wie wir letztes Jahr für ein Jahr Kevin Prince Boateng hatten. Und dann weiß er auch, er kann dann Eintracht Frankfurt im Ausland vermarkten. Also so, da wird dann irgendwann mal, diese Feststellung wird irgendwann mal ausgesprochen werden und als eine Möglichkeit der besseren Auslandsvermarktung auch dann formuliert werden, denke ich. Und das geht dann nur noch über Investoren.
Ja, gute Frage.
Ist wirklich eine gute Frage, ja. Aber ist es denn wirklich bis auf die Top 2 oder 3 Clubs? Ich meine, ist denn, du hast gesagt, in den USA kennt man noch Bayern München, hast du mal bei dir am Campingplatz einen kleinen Jungen gehabt mit Borussia Dortmund-Trikot? Und der Rest ist dann wahrscheinlich schon unterm Radar, oder?
Ich hatte neulich jemanden kennengelernt, das war aber eine Ausnahme, der auch Eintracht Frankfurt kannte. Und
Das war ein Kroate.
es hatte mich tierisch gefreut, weil man mit diesem Mann sich endlich mal wieder normal über Fußball unterhalten konnte, was ich sonst hier nicht machen kann. Und zwar, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, der war Mitte 50 oder so und hat früher in der amerikanischen Operettenliga gespielt. Also der Vorgänger der MLS, wo Beckenbauer und Pelé früher waren. Und er war selber Spieler für die Philadelphia Atoms und hat eben auch Beckenbauer und Pelé und so gespielt und ist quasi ein riesen Fußballfan und ist Fan von New England Revolutions. Und fährt auch auf Auswärtsspiele und so und kannte eben sehr, also wir haben über deutsch-amerikanische Spieler wie Chandler und so geredet, ist auch zu Weltmeisterschaften gefahren und sonst was. Also er kannte auch Chandler und so und kannte vor allem auch Eintracht Frankfurt durch einen gewissen Jermaine Jones, der bei seinem Team gespielt hat. Und kannte auch Jones persönlich und hat gesagt, dass er quasi ein Held bei dem Verein ist. Da haben wir ein paar Gedanken darüber ausgetauscht.
Dann ist das aber eigentlich schon fast der Ansatz. Das heißt, wenn die MLS bekanntere Spieler hätte oder stärkere Spieler, wäre tatsächlich das Konzept jetzt meinetwegen für Eintracht Frankfurt. Wir haben jetzt mit Indeed den Hauptsponsor, das ist eine komplett amerikanische Marke. Wir wollen auf den US-amerikanischen Markt vertreten sein. Dann holen wir uns eigentlich die besten MLS-Spieler, die die eine Fangemeinde haben.
Dann würden wir wahrscheinlich, aber wenn wir die besten MLS-Spieler holen, wird es schwierig in der Bundesliga,
Eben.
glaube ich.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Also ist der Ansatz eigentlich mit der Gründung dieser Eintracht Frankfurt Fußballschule ja gar nicht so verkehrt, oder? Also jetzt perspektivisch gesehen, dass das vielleicht in 20 Jahren mal funktioniert.
Könnte sein, ja. Ich weiß gar nicht, wie, also es wird sehr interessant sein, wie die MLS sich entwickelt, ob das irgendwie kann irgendwie sein, dass es alles wieder in Vergessenheit gerät, was ich eher nicht glaube. Und kann auch sein, dass es zu einer neuen Macht wird, die dann wiederum eine Konkurrenz für die Bundesliga wird. Das weiß man auch nicht so genau.
Meinst du denn, die Gefahr bestünde in absehbarer Zeit, dass uns die MLS den Rang abläuft? Also wird die MLS in den USA ernst genommen? Also haben die wirklich konkrete Pläne, da was zu durch die Decke zu gehen irgendwann mal?
Ich glaube, momentan sind sie eher froh, dass sie mittlerweile Plus machen. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie weit sie da vorausschauend denken, aber die haben, also die investieren da schon viel rein. Also zumindest wollen sie es, also ich meine, die haben ja nicht nur die anderen Fußballmärkte natürlich auch Konkurrenz, die haben natürlich die anderen Sportarten vor allem als Konkurrenz. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Angriffspunkt, dann, dass sie eben sagen, wir müssen Baseball langfristig ablösen als beliebte Sport oder sonst was.
Und das bedeutet aber nicht unbedingt fantechnisch ablösen, sondern vielleicht die Investoren zu bekommen, die solventer sind im Baseball oder gerade im American Football, als jetzt unbedingt die MLS-Investoren.
Ja, ich glaube schon, dass es erstmal vor allem um Interesse geht. Weil, also ich glaube, sie wollen erstmal ihren Status quo jetzt behalten. Und ich meine, so bei den meisten Spielen sind, keine Ahnung, also nicht mehr als 30.000 Zuschauer oder so. Mhm. Aber die haben auch relativ kleine Stadien und so, deswegen ist die Stimmung trotzdem recht gut. Eine Ausnahme bildet der Atlanta, die es erst seit einem Jahr gibt. Die einen Zuschauerschnitt, glaube ich, von 70.000 haben.
Ui.
Und in einem richtig krassen, geilen Stadion spielen.
Okay.
Wo auch halt die Falcons das Footballteam spielen. Und da ist das Interesse sehr, sehr groß. Und nächstes Jahr kommen wieder zwei neue Teams dazu. Und bei den Teams wird immer halt vor allem drauf geachtet. Also eines, glaube ich, FC Cincinnati heißen sie. Und das andere ist das Miami-Team von Beckham. Da wird halt drauf geachtet, halt auch, wie geil ist eine Stadt auf Fußball. Und das ist irgendwie so das Hauptaugenmerk, also zumindest in der Öffentlichkeit. Und ja, es wird schon interessant alles. Ja, aber ich glaube, man muss jetzt keine Angst als Konkurrent haben. Ich glaube, also ich meine, die eben durch diese Salary Cap oder so, die sie noch haben, die sind, glaube ich, also der durchschnittliche Spieler in der holländischen Liga verdient mehr. Und der durchschnittliche Spieler in der, ich glaube, selbst dritten englischen Liga verdient mehr. Also bis da ein Verein kommt und Eintracht Frankfurt was abkauft, was wir nicht halten können, das glaube ich, das dauert noch sehr, sehr lange, wenn es überhaupt passiert. Aber natürlich, umso interessanter die eigene Liga ist, umso uninteressanter werden andere Ligen, glaube ich.
Vielleicht nochmal auch ein interessanter Aspekt. Es ist ja so, dass so mit den Fernsehgeldern doch schon einiges ausgereizt ist. Also die Premier League profitiert unglaublich auch von der Auslandsvermarktung. Da haben wir als Deutsche überhaupt gar keine Chance gegen anzustinken. Aber hier in Deutschland ist es auch so, dass dann die Bundesliga-Rechte in Zukunft immer mehr verteilt werden auf verschiedene Anbieter, um einfach mehr Geld zu generieren. Weil ich sage jetzt mal Sky, gut, es war natürlich jetzt auch eine kartellrechtliche Geschichte, dass jetzt Eurosport mit ins Boot kam. Aber jetzt ist zum Beispiel Sky schon aus der Europa League raus. Champions League haben die auch nicht mehr nur jetzt nicht mehr alle Spiele und alle Tore, also die exklusive Champions-League-Rechte, sondern müssen sich mit DAZN das teilen. Also da passiert ja auch einiges mit den Streaming-Anbietern. Und es wird vermutet, dass der Weg oder die Chance für die Bundesliga ist, in Zukunft mehr TV-Gelder oder Fernsehrechte einzunehmen über die großen amerikanischen Player Google und Amazon laufen wird. Ja, dass die in Zukunft die Bundesliga-Rechte kaufen werden. Und Amazon hat ja schon die Bundesliga-Radio-Rechte. Ja, also du kannst alle Spiele, ich weiß nicht, ob das bei dir in Amiland geht, in Deutschland kannst du alle Spiele jetzt nur noch per Amazon hören. Ja, akustisch. Und mit DAZN haben wir einen reinen Internet-Streaming-Anbieter, was ja Eurosport so eigentlich offiziell nicht ist, wobei das auch nur per Internet geht. Ich glaube aber noch über Satellit gibt es auch noch eine Möglichkeit, das dann übers normale Fernsehen zu sehen. Da wird wohl der Weg auch dann hingehen und dann reden wir von bei Google und Amazon über amerikanische große US-Unternehmen, die im Fußball einsteigen und vielleicht dann auch mal auf die Idee kommen, dann die MLS in Zukunft mehr zu pushen.
Ja, wenn wir dabei sind, da stellt sich mir gerade persönlich die ganz große Frage, warum kriegt es die DFL nicht hin, Und ich gebe leider der DFL die Schuld. Also wenn zum einen, wenn ich technisch sehe, was andere Ligen anbieten, und da meine ich sogar, also die amerikanischen Profiligen, jetzt nicht unbedingt auch beim Fußball, sondern generell, haben ein ziemlich gutes Fernsehvermarktungssystem, finde ich. Ich kenne es jetzt nicht komplett, aber zumindest ist es jetzt für mich, wenn ich jetzt mich in wenn ich in Deutschland bin, ist es für mich möglich, und ich interessiere mich für Baseball, ein Jahresticket für Baseball zu kaufen. Ja, das kostet ungefähr 130 Euro, glaube ich, oder 100. Wird immer billiger, umso länger natürlich die Saison geht. Und was mir das Recht gibt, quasi jedes Spiel, was läuft, live zu gucken, re-live zu gucken, und jedes Spiel, seit es dieses MLB-TV gibt, so irgendwie Mitte der 90er, mir nochmal re-live anzugucken. Oder nur Ausschnitte, nur Highlights, sonst irgendwas. Das finde ich das Geld ziemlich fair. Und da stellt sich halt die Frage, warum ist es für mich jetzt nicht möglich? Warum kann ich keine Eintracht-Spiele online legal gucken? Das geht nicht. Und ich, also es läuft immer nur ein Spiel bei Fox Sports 2. Und das war's. Und ich finde, das sind solche Sachen, da sieht man schon, dass man noch ein bisschen arbeiten kann. Und das ist vor allem, glaube ich, auch eine technische Umsetzung und wahrscheinlich auch eine rechtliche Umsetzung. Ein
bisschen ja, aber hapert, rechtlich, aber ich meine, die DFL will auf den US-Markt. Und rechtlich nehme ich doch dann einen Anbieter, meinetwegen einen Streaming-Anbieter, der dann alle Bundesliga-Rechte hat und genau solche Pakete, wie du es gerade vorgeschlagen hast, dann auch entsprechend anbietet. Es ist ja ein Unding, dass du von einem Spieltag immer nur ein, zwei Spiele sehen kannst und nicht deine Eintracht-Spiele.
Ja, das Interessante, so viel ich weiß, bei MLB zum Beispiel, und ich glaube, bei der NFL bietet auch sowas an, ist, dass der dass sie selbst halt vermarkten. Und ich glaube, da würde die DFL einfach auch das technische Know-how fehlen dafür. Aber es ist, glaube ich, so, also dass das MLB-TV jetzt zum Beispiel und bei NFL auch quasi eine eigene Subunternehmen ist. Die DFL hat ja auch DFL Media, indem sie die ganzen Rechte zu den anderen Bundesliga, zu den alten Bundesliga-Spielen und so hat. Deswegen weiß ich gar nicht, wie professionell die jetzt aufgestellt sind, aber ich finde, es ist schon ein interessanter Gedanke, dass es über die Liga an sich selbst läuft und dass sie es nicht unbedingt einem Fernsehsender verkaufen. Obwohl sie das auch noch zusätzlich tun. Du kannst ja auch die NFL auf RAN gucken und so.
Richtig, ja.
Ja, ja, also ich finde, aber dadurch, dass ich jetzt gerade in den USA bin und nicht in der Lage bin, die Spiele meines Vereins anzugucken in einem Stream, zeigt, dass da noch Luft nach oben ist.
Das wäre jetzt mal eine Frage. Auch Eintracht TV darf nicht übertragen in den USA? Oder hast du es noch nicht ausprobiert?
Ich glaube, das geht, ja.
Also es ist ja, gut, die machen ja jetzt keine Live-Spiele, es sei denn, es sind Freundschaftsspiele, aber die sind ja real life, das heißt, kurz nach Abpfiff, eine Stunde oder zwei Stunden später, wird ja auf Eintracht TV nochmal das Spiel, oder ist das Spiel dann in voller Länge abrufbar? Mit einem eigenen Kommentator und. Also das wäre ja immerhin, das wäre ja im Prinzip so die Richtung, die du gerade gesagt hast, die wäre ja möglich, wenn, wie gesagt, dass da keine IP-Sperre oder sowas gibt, dass die gar nicht im Ausland senden dürfen.
Ja, da wären wir wieder auch beim Lösungsvorschlag, den die Bayern, glaube ich, immer wollten, der Selbstvermarktung.
Ja, gut, Eintracht TV ist dann auch eine Selbstvermarktung, das ist ganz klar. Das heißt, da macht dann jeder Bundesliga-Verein, kocht da sein eigenes Süppchen.
Und ja, klar, aber das eben im Sinne von Selbstvermarktung, dass Eintracht Frankfurt sagen kann, wir zeigen dir jetzt noch das Bundesligaspiel live.
Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber, ja, immerhin Real Life. Das heißt, ist
ja das, was die Bayern immer wollten.
Ja, ich sag dir mal ein Beispiel. Vor wie alt bin ich denn jetzt? Okay, ich sag jetzt mein Alter nicht. Ich sag aber mal so vor 35 Jahren, da habe ich Urlaub in Spanien gemacht. Ja, bin mit dem Auto nach Spanien an den Strand, irgendwo an der Costa del Sol gewesen. Und dann war das irgendwann am Dienstag oder Mittwoch, hatte ich in dem kleinen Nachbardorf einen Kiosk gefunden. Der hat neben der Bildzeitung sogar den Kicker verkauft. Mit zwei, drei Tagen Verspätung. Ja, das heißt, der Montagskicker, den konnte ich da am Mittwoch kaufen. Gut, ich zum Kiosk gegangen, mittwochs, den Montagskicker gekauft, aufgeschlagen, Eintracht Frankfurt, deutscher A-Jugendmeister. Die sind am Sonntag A-Jugendmeister geworden und wir haben dann Mittwoch am Strand, wir waren alles Eintracht-Fans, haben dann auf diese A-Jugendmeisterschaft dann gesoffen, ja, also mit 3 Tagen Verspätung. Dann ist das doch jetzt schon ein Luxus, wenn du das Spiel in voller Länge, im Vergleich dazu, in voller Länge 2 Stunden später sehen kannst.
Ja, natürlich ist das ein Luxus und ich kann mich an die Zeiten erinnern. Ich hatte das Nicht-Abstiegsfinale 2000 gegen Ulm. Da war ich gerade auf Abschlussfahrt in der Schule gewesen und musste dann zu einer Telefonzelle gehen und mir den Endstand, ob mein Verein gerade abgestiegen ist oder nicht, den Endstand über eine Telefonzelle erfahren.
Und wo warst du da? In Frankreich oder was?
Italien.
Italien, ja, also ja. Das können sich die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Drama früher war.
Ja, deswegen, ja, es hat sich da nichts geändert, man hat sich ja auch an viel gewöhnt, ne?
Ja.
Inzwischen, ja. Und ich meine, man hat früher, ja, wir wollen jetzt nicht zu sehr ausholen und ich muss jetzt auch langsam,
ja,
aber
ja, klar.
Ich meine, jetzt kommen wir doch zu den alten Zeiten mit Premiere, Topspiel und unten laufen die Live-Ergebnisse, sonst irgendwas. Ich meine, man hat sich schon mittlerweile einfach gewöhnt, jedes Spiel live sehen zu können.
Man hat sich dran gewöhnt und das war ja schon Premiere, das Topspiel der Woche, war ja dann nur ein Spiel oder das Freitagsspiel gab es dann auch noch, 2 Spiele an einem Wochenende, die nur übertragen wurden. Und dann gab es davor in der Sportschau, in der Aufzeichnung wurden zum Beispiel nur 3 Spiele gezeigt und die anderen Spiele wurde das Täfelchen zur Seite geschoben. Dann war dann Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum, Spannung, Spannung, Täfelchen zur Seite, 0-1. Ja, und das war dann dein Bundesliga-Erlebnis früher. Aber da wollen wir nicht hin. War doch jetzt mal ganz interessant, dass wir mal über diese Geschichten gesprochen haben, wofür die Länderspielpause ganz, ganz gut war, dass wir jetzt nicht über das Frankfurter Tagesgeschäft, beziehungsweise Grindel hat ja da nochmal dafür gesorgt, dass wir doch darüber geredet haben. Dann sage ich erstmal danke. Du musst jetzt gleich anfangen mit der Arbeit, ne? Wie spät hast du es jetzt?
Es ist jetzt 13:30 und um 2 beginnt mein Dienst, der bis 10 Uhr abends, also wenn du eigentlich schon wieder fast aufstehst, endet.
Ja, hier ist jetzt 10:30 in der Nacht und ich gehe jetzt gleich ins Bett. Dann musst du schnell was essen und was trinken, um dann fit für den Dienst zu sein.
Genau.
Ganz kurz noch dein Tipp für das Freitagsspiel, was dann natürlich Thema in unserem nächsten Podcast sein wird.
Mein Tipp, oh Gott.
Sag jetzt nicht 1-6.
Nee. Halbzeit 1-1.
Genau. Nee.
Wir holen einen Punkt.
Ja, ich bin auch zuversichtlich. Ich denke auch, wir holen einfach mal einen Punkt. Wieso denn nicht?
Da sind wir mit einem Sieg, Unentschieden und Niederlage gestartet.
Genau.
Ist okay.
Ein solider Start, genau. Also, dann wünsche ich dir viel Spaß. Bis nächste Woche.
Ja, bis dann. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.